Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die Schriftstellerin Veronika Peters ist heute unser erster Gast hier in der Lesart. In Lübeck ist sie für uns im Studio. Also hallo nach Lübeck, Frau Peters.
Hallo.
Zuerst mal eine Frage, die viel zu tun hat mit Ihrem Roman, obwohl man das erstmal jetzt nicht denken würde. Nämlich, Frau Peters, putzen Sie eigentlich gerne, so im Sinne von Staubsaugen, Wischen, Scheuern und so weiter?
Also gerne ist wirklich maßlos übertrieben. Aber da ich mich gerade in einem Umzug befinde, habe ich das Gefühl, ich habe die letzten Wochen nur geputzt und irgendwie war es auch okay.
Da haben Sie Ihren Roman ja nachbearbeitet, könnte man sagen. Ja. Wir reden gleich darüber und klären auf, was die Putzfrage zu tun hat mit Ihrem Roman. Alma Grün heißt die Heldin im neuen Roman von Veronika Peters. Und diese Alma Grün, die sagt mal zu sich selbst: Lieber würde ich mir eine verschimmelte Frikadelle ans Knie nageln, als dieses oder jenes zu tun. Und damit haben Sie schon mal eine Idee von den Tonlagen, die dieser Roman so anschlägt. Veronika Peters ist bei uns, die Autorin. Beschreiben Sie uns doch bitte erstmal, was ist das für eine, diese Alma Grün?
Ja, die ist eigentlich in dem Zitat schon ganz gut beschrieben. Aber
mit der Frikadelle,
sie ist,
ja.
Mit der Frikadelle, aber sie ist natürlich auch sehr viel mehr als das. Alma Grün ist eigentlich eine Person, die sich einerseits eben sehr in Sprache bewegt, die den Wortwitz schätzt, die andererseits aber auch eine sperrige Person ist, die es nicht gerne Emotionen zeigt, sich dann auch mal abkapselt. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, sie gibt auch ihren Mitmenschen, für viele ihrer Mitmenschen ist sie auch ein bisschen eine Herausforderung durch ihre Art.
Und um auf ihre Situation zu schauen, diese Alma Grün, wenn man sie kennenlernt am Anfang des Romans, ist sie ja eigentlich ziemlich down. Ne? Ihr Leben liegt einigermaßen in Trümmern, weil sie ist Autorin, ihre Bücher will aber niemand mehr haben. Dann hat ihr Mann sie gerade verlassen, der Klassiker, der ist zu einer jüngeren Frau übergelaufen. Alma Grün hat zwei Töchter, sie hat zu den Töchtern aber wenig Kontakt und außerdem Schuldgefühle, weil sie denkt, sie habe sich zu wenig um die Töchter gekümmert, als sie noch zu Hause gelebt haben. Also man könnte sagen, eine Frau am Tiefpunkt ihres Lebens. Was hat sie denn dazu gebracht, über eine Frau in so einer Situation zu schreiben?
Man denkt immer, ich bin selber Freiberuflerin und so und bin auch nicht mehr die Jüngste. Und ich wollte mal eben eine Geschichte über eine alternde, älter werdende Frau, die auf die 60 zugeht, schreiben und wollte eben keine, mich interessieren ja eigentlich die Figuren mit Brüchen und eben solche, die sich auch schwer mit sich selber tun, mit ihrer Umwelt und mit dem, was so an sie herangetragen wird, die vielleicht nicht so ins gesellschaftliche Schema passen und da irgendwie ihren Weg durchwursteln müssen.
Und Alma Grün, eben wie gesagt, am Tiefpunkt, jetzt gibt es andere Frauen, die um sie herum, die wichtig sind für sie und die dann im Roman eine wichtige Rolle spielen. Eine davon ist ihre Literaturagentin, Jana Fürst. Das ist eine sehr patente, zupackende, ideenreiche, sehr gut vernetzte, sehr erfolgreiche Literaturagentin. Ich dachte da beim Lesen übrigens auch, ist ja toll, dass jemand mal so eine Figur ins Rampenlicht holt, weil diese Literaturagentin ja sonst eher so im Hintergrund des ganzen Geschäfts agieren. Jetzt gibt es eine Danksagung am Ende des Romans. Da danken Sie Ihrer eigenen Agentin. Petra Eggers heißt die, also diese echte Agentin. War denn Petra Eggers eine Anregung für Ihre, ja auch so ein bisschen glamouröse Jana Fürst?
Nee, gar nicht. Also Petra Eggers ist natürlich extrem glamourös, das will ich hier gar nicht absprechen. Nein, aber die hat tatsächlich mit meiner real existierenden Agentin nur dahingehend zu tun, dass sie beide sehr, sehr tolle Frauen sind. Sie ist eine rein fiktive Figur. Sie ist aus verschiedenen Figuren zusammengesetzt. Das sind aber alles keine Literaturagentinnen. Aber ich wollte da eben auch mal so eine Frau in den Fokus rücken, die eigentlich so im Hintergrund arbeitet. Und Diana hat mir einfach Spaß gemacht.
Ja, die macht auch Spaß beim Lesen, muss man sagen. Genauso wie die andere wichtige Frau in Alma Grüns Leben, das ist Bascha. Damit sind wir jetzt bei der Putzfrage von vorhin, denn Bascha, die hat früher bei Alma Grün zu Hause sauber gemacht, als die sich sowas noch leisten konnte. Jetzt fängt aber Alma Grün, weil sie eben, ihre Bücher will keiner mehr, sie ist pleite, sie muss Geld verdienen, also fängt Alma Grün selbst an, als Reinigungskraft wiederum bei Bascha zu arbeiten, denn die hat inzwischen eine Pension in Berlin und braucht Personal. Alma Grün wird da Reinigungskraft. Wie sind Sie denn auf diesen Twist mit diesen vertauschten Rollen bei diesen beiden Frauen gekommen?
Ach, ich fand die Rollen gar nicht so vertauscht, wenn man sich die Charaktere anguckt. Mhm. Und die Bascha ist ja wirklich auch das Gegenteil einer Klischee-Putzfrau, wenn ich jetzt mal diesen schwierigen Begriff einfach benutzen darf. Mhm. Sondern die Bascha ist eine sehr selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will, die hat sich durchs Leben gekämpft. Und jetzt ist sie eben erfolgreiche Geschäftsfrau, betreibt eine Pension in einem Berliner Szenebetrieb. Und das hat mir halt auch ein bisschen Spaß gemacht, sozusagen den Spieß ein bisschen umzudrehen.
Mhm. Und haben Sie sich das selbst gut vorstellen können, dass so eine gestandene Autorin wie Alma Grün, 7 Bücher hat die veröffentlicht, dass die irgendwann sagt, okay, das mit den Büchern funktioniert nicht mehr, dann gehe ich eben putzen jetzt. Also in dem Roman muss man sagen, sie braucht jetzt persönlich nicht so viel Selbstüberwindung dafür, aber es ist ja schon peinlich, sie verheimlicht es erstmal, ne?
Ja, also ihr ist es eigentlich unangenehm sozusagen, also... Was, es ist ihr, glaube ich, weniger peinlich zu putzen, aber was ihr peinlich ist, ist sozusagen sich einzugestehen, ich habe mein Leben komplett an die Wand gefahren. Zu Anfang des Romans finden wir ja, da sitzt sie quasi seit Monaten in ihrer Küche und guckt irgendwelche dämlichen kleinen Filmchen, weil sie einfach da nicht rausfindet aus ihrer Situation, mhm, aus diesem Verlassensein, aus diesem so. Und dann kommen eben diese beiden, kommt eben die beiden Frauen, die Jana haben wir schon drüber gesprochen, und die Bascha, und sagt, du brauchst nicht nur Geld, du brauchst auch Beschäftigung, und bietet ihr einen Job an. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt im Roman, wo die Alma zum ersten Mal aufbricht. Mhm. Und es geht eben gar nicht darum, dass sie, die findet selber gar nicht das Putzen, oder wenn man bei jemandem putzt, das ist keine unangenehme Tätigkeit. Also es ist schon ein harter Knochenjob, aber es ist jetzt nicht peinlich. Und die hatten auch früher, das kann man so ein bisschen zwischen den Zeilen erahnen, jetzt kein klassisches Verhältnis. Also die Alma hätte der Bascha nie gesagt, was sie jetzt putzen soll, weil Bascha einfach da das Regiment übernommen hat.
Stimmt, die war die heimliche Herrscherin, wenn sie genau da war in der Familie.
Ne? Und damit spielt der Roman ja auch ein bisschen. Mhm. Ne? Es ist jetzt nicht, ich wollte eben weder einen sozialen Abstieg erzählen. Das ist es in dem Fall auch nicht, sondern das rettet sie einfach, dass sie aus ihrer Komfortzone, aus der Vorstellung, die Alma von sich selber hatte, dass sie aus der rausgeboxt wird. Mhm. Und genau, und das es ist sozusagen eine Anti-Erfolgsgeschichte, aber es ist keine Misserfolgsgeschichte, glaube ich.
Sie selbst, Veronika Peters, Sie haben ja bisher 8 Romane veröffentlicht und es gibt einige davon, in denen Sie von Künstlerinnen erzählen. Künstlerinnen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und die Alma Grün macht was Ähnliches. Die beschäftigt sich jetzt neben der Putzfrauenarbeit auch mit so einer historischen Figur, mit der Dichterin Claire Goll. Das ist ein Auftrag, ein Rechercheauftrag, den sie über ihre Literaturagentin bekommen hat. Und damit kommt so eine weitere Ebene rein in den Roman, weil Alma Grün das, was ihr selbst passiert, vergleicht mit dem, was Claire Goll in deren Leben passiert ist. Warum haben Sie sich da gerade Claire Goll als Gegenüber ausgesucht?
Zum einen ist Claire Goll ja eine wirklich sehr ambivalente Figur. Mhm. Und die fasziniert mich schon länger, weil ich die auch irgendwie extrem schwierig finde. Aber ich finde auch, wenn man ein bisschen sich die Rezeption von Claire Goll ansieht, sieht man auch so ein bisschen, was mit der Rezeption von weiblichen Künstlerinnen teilweise passiert. Die ist eigentlich so als keifende Dichterwitwe. Sie war verheiratet mit dem Dichter Yvonne Goll und da ist sie eigentlich in Erinnerung geblieben. Ich habe auch so gemerkt, wenn ich so Leuten, die sich ein bisschen auskennen, gesagt haben, Claire Goll, ach Gott, ja, die keifende Dichterwitwe. Mhm. Und ich habe gesagt, man kann der doch bestimmt ein paar andere Facetten abgewinnen. Und genau das versucht die Alma Grün eben auch, indem sie sich auf die Recherche macht. Ist auch ein Auftrag, also auch keine freiwillige Arbeit. Also die arbeitet sich auch an Claire Goll ab. Und das war so ein bisschen auch die erzählerische Herausforderung, der ich mich da stellen wollte.
Mhm. Wenn Sie sagen, keifende Dichterwitwe und woran viele denken bei Claire Goll, die ein bisschen was mit Literatur zu tun haben. Es gibt eben diese Geschichte, dass Claire Goll Paul Celan, dem Dichter, Plagiate vorgeworfen hat. Und es gibt Deutungen, dass Paul Celan auch davon in den Selbstmord getrieben worden sei. Das sprechen Sie auch an in Ihrem Buch, gehen da aber nicht genauer drauf ein. Warum das nicht?
Es ist nicht die Geschichte von Paul Celan. Es ist die Geschichte von Alma und Claire kommt da quasi noch mit rein. Mhm. Und es wird erwähnt, weil ich fand, das kann man nicht unerwähnt lassen. Aber was ich ganz bewusst nicht machen wollte, auch im Fall von Claire Goll, und das erlaubt mir halt die Tatsache, dass ich mich im Roman bewege und nicht im Sachbuch, ich wollte kein Urteil fällen.
Ja.
Und das macht die Alma eben auch nicht. Und deswegen wird es schon angesprochen. Es gibt einen Antiquar, der sich sehr aufregt, dass die Alma über Claire Goll forscht. Aber der Roman will halt mit der Figur Claire Goll und mit der Alma woanders hin.
Mhm. Und diese Gedichte von Claire Goll dann zu lesen, unter anderem, das heißt für Alma Grün, auch so habe ich es verstanden, auch wieder über diese Gedichte einen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu bekommen. Und der Umgang mit Gefühlen, das ist auch sowas wie so ein Metathema des Romans für die Autorin, die Alma Grün eben auch ist. Sie schreiben über sie, ihr Stil, der sei als zu reserviert wahrgenommen worden. Sie habe zu wenig von sich selbst zeigen wollen in ihren Büchern über andere Künstlerinnen, sagen jedenfalls Verleger, die dann ihre Bücher nicht mehr haben wollen. Sie haben der Alma Grün auch einen schönen Seitenhieb mal gegen die große Romance-Mode derzeit mitgegeben. Andererseits aber wirft sich Alma Grün diese Zurückhaltung genau selbst vor. Sie schreibt mal, was habe ich nicht alles veranstaltet, weil ich mir als ernstzunehmende Autorin keine weibliche Gefühligkeit vorwerfen lassen wollte. So blöde, so feige. Steckt da irgendwie auch eine Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Schreiben in der Vergangenheit drin, in dieser Auseinandersetzung von Alma Grün?
Es steckt eher so eine Auseinandersetzung, ja, natürlich immer auch, aber es steckt eher auch so eine Auseinandersetzung darin drin, dass mich jetzt manchmal etwas ärgert, wenn wir so unterscheiden zwischen Unterhaltungsliteratur, Literatur. Mhm. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das, was ich mache, immer so ein bisschen im Zwischenbereich stattfindet. Mhm. Und ich finde das immer ein bisschen schwierig zu sagen, das ist reine Unterhaltung. Ich habe auch gar nichts persönlich gegen Romance oder so. Hauptsache die Leute lesen, das ist schon gut. Aber ich finde halt, wenn das Spektrum breit ist, ist es sehr viel besser, ohne dass wir urteilen. Auch da will weder der Roman noch ich urteilen, was ist jetzt gefühlige Literatur. Ich persönlich bevorzuge auch eher so, dass... was eine kluge Leserin mal Schwarzbrot genannt hat in der Literatur, aber es hat alles seine Berechtigung. Und die Alma, ich glaube, das ist eher sowas, dass sie halt auch versucht hat, einem Bild zu entsprechen. Mhm. Und auch da eben sozusagen, auch da aus ihrer Komfortzone rauskommt. Sie hat sich selber so als die ernste Autorin gesehen. Und sie muss auch da ein bisschen sehen, sie hat da vielleicht auch, war sie vielleicht auch ein bisschen zu verbohrt.
Und noch eine letzte Frage, wo wir gerade bei den Gefühlen waren. Der Roman traut sich ja in der Entwicklung dann von Alma Grün und dem, was ihr passiert, in dieser Recherche zu Claire Goll, in ihrem Arbeiten da als Reinigungskraft, auch mit dem sich verändernden Verhältnis zu ihren Töchtern. Da passiert eine ganze Menge und das hat auch gerade, was die Töchter angeht, viel mit Gefühlen zu tun. Auf der anderen Seite gibt es eben auch diese komische Seite des Romans. Wir hatten das schon mit der Frikadelle und eine meiner Lieblingsszenen, da bringt Alma eine kranke Schildkröte zu einer Tierärztin und als sie hört, was die Behandlung kosten soll, sagt sie, ja, da könnte ich mir doch locker eine neue kaufen für den Preis. Kommt nicht gut an bei der Tierärztin.
Nee, zu Recht.
Genau. Diese Komik, soll die auch die starken Gefühle so ein bisschen abfedern oder was für eine Rolle spielt die für sie?
Ich finde ja, dass wir die Tragik gar nicht aushalten ohne die Komik. Ich finde, Humor ist etwas ganz Wichtiges und ich wollte eben auch den Figuren und gerade auch der Alma, die ja wirklich am Anfang auf so einem Scherbenhaufen ihrer Existenz sitzt, ich wollte ihr mit dem Humor auch eine gewisse Würde belassen.
Mhm.
Und auch so das Tragikomische, deswegen freut es mich sehr, wenn sie den Humor mitgelesen hat, weil ich das Tragikomische in der Literatur selber sehr mag und große Lust hatte, das eben auch in meinem Roman einfließen zu lassen.
In dem Roman Mehr Leben als geplant von Veronika Peters beim Rowohlt Verlag ist er erschienen mit 250 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Frau Peters.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Ein Thriller aus Südafrika war am Wochenende zu entdecken beim African Book Festival in Berlin und ein Roman über den Zusammenhalt von Frauen im Sudan und viele, viele weitere Bücher aus afrikanischen Ländern. Und bei diesem Festival, da war auch zu erleben, was passiert, wenn das Publikum solche Literaturtage mitkuratiert. Seit 2018 gibt es das Berliner African Book Festival und bei der 8. Ausgabe jetzt war Gloria Remini für uns dabei. Sie lässt uns erstmal reinhören in die Eröffnung.
The problem that we all share is that we have too many books and too little time.
Eröffnet die Leiterin des African Book Festival, Stefanie Hirsbrunner, den ersten Abend im Takttheater in Berlin-Kreuzberg. Nach und nach holt sie eine Runde an AutorInnen auf die Bühne. The Veterans, The Lucky Number, Stories You Won't Forget. Es ist ein Speed-Dating der Literatur. Die Gäste erzählen ein bisschen über sich und kündigen ihre Auftritte an. Das ist nicht nur unterhaltsam, sondern dient auch als Orientierungshilfe in einem Programm, das AutorInnen aus zahlreichen Ländern des afrikanischen Kontinents und der Diaspora versammelt, mit unterschiedlichen Perspektiven, Themen und Gattungen. Das Interesse für diese Stimmen ist in Deutschland zwar gewachsen, doch es bleiben weiterhin Leerstellen, sagt Hirsbrunner.
Wir müssen ja nicht immer nur Bücher nach Deutschland bringen, die in UK und USA gut gelaufen sind. Ein bisschen Scouting könnte man ja auch mal betreiben in den Ländern selber. Und bei Übersetzungen ist es genauso. Es gibt bestimmte Bücher, die ich nicht empfehle. Die Übersetzung ist nicht sensibel genug, die ist nicht antirassistisch. Da haben wir auch eine Verantwortung, uns da wirklich weiterzuentwickeln.
Hirsbrunner ist Mitgründerin des Interkontinental Verlags, der das African Book Festival ins Leben gerufen hat. Mit dem Anliegen, literarische Stimmen aus dem afrikanischen Kontinent sichtbarer zu machen und sie dabei nicht auf das Label Afrika zu reduzieren. Seit 2025 unterstützt dabei ein Kreativbeirat das Programmteam. Zu seinen Mitgliedern zählt unter anderem der südafrikanische Schriftsteller Nick Malongo.
Manche Bücher kommen etwa aus ehemaligen portugiesischen Kolonien, wie Angola. Der Beirat versucht, solche oft übersehenen Stimmen sichtbar zu machen, aber vor allem das Festival in Berlin enger mit Menschen auf dem afrikanischen Kontinent zu verbinden.
Dazu gehört auch, anzuerkennen, wer gerade dort besonders erfolgreich ist. Auch wenn noch nicht auf Deutsch erschienen, wie Dudu Busani Dube, Self-Publisherin und Bestseller-Autorin aus Südafrika. Ihre sechsteilige Romance-Buchreihe richtet sich vor allem an ein schwarzes weibliches Publikum und wurde sogar für den Streamingdienst Showmax verfilmt. In Berlin ist Busani Dube mit ihrem Thriller The Blue House zu Gast. Direkt vor ihr tritt die südsudanesische Autorin Stella Gaetano auf, die seit 2022 im Exil in Deutschland lebt. Ihr Debütroman aus dem Jahr 2018 ist kürzlich auf Deutsch bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Eddos goldenes Lächeln spielt im Sudan der 60er bis 80er Jahre und erzählt von Krieg, Flucht, Diktatur und den Folgen des Kolonialismus. Dabei stehen Frauen im Mittelpunkt.
I didn't focus on women because they are victims.
Mir ging es nicht darum, Frauen als Opfer zu zeigen, sondern darum, wie sie handeln, wenn alle von Gewalt betroffen sind. Sie stehen auf, stellen ihren eigenen Schmerz zurück und kümmern sich um andere. Diese Resilienz von Frauen im Sudan und im Südsudan wollte ich sichtbar machen.
Neben Lesungen finden auch weitere Formate statt. Etwa ein Workshop, in dem es um die Sichtbarmachung im digitalen Raum von Literatur vom afrikanischen Kontinent geht. Aber auch eine eigene Version des literarischen Quartetts gibt es. Auf Panels wird über Schreiben als Verarbeitung von Trauma, über Poesie als Form des Widerstands und über die Frage diskutiert, wer vom Schreiben überhaupt leben kann. Eine Besonderheit: Das Publikum selbst hat dieses Jahr das Programm mitgestaltet, etwa durch Abstimmungen und Umfragen.
Das Publikum brachte Themen ein, etwa Männlichkeit oder was passiert, wenn man nicht bei einem großen Verlag veröffentlicht wird, auch Literaturpreise. Wie läuft das Verfahren? Wie voreingenommen ist es? Diese Formate haben wir gemeinsam mit Ihnen kuratiert.
Passend dazu lautete das diesjährige Motto Welcome to the Club. Damit sprach das Festival gezielt auch Buchclubs aus ganz Europa an und lud sie ein, ihre Lieblingslektüren vorzustellen, um die Perspektive von Lesenden stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Jetzt auf der Bühne die Kitabu Sisters aus Berlin.
So, our book was actually democratically voted by everybody. And it's Glory by Noviolette Bulawayo. It's a very interesting book that narrates the political landscape of Zimbabwe.
Schon 2025 versuchte das Festival, Buchclubs einzubinden, damals direkt aus dem afrikanischen Kontinent. Die meisten erhielten allerdings kein Visum. Andere wurden stundenlang an den Außengrenzen aufgehalten. Für Hirsbrunner eine rassistische Praxis, mit der ihre Festivalgäste immer wieder konfrontiert werden, egal wie etabliert sie sind. Ein strukturelles Problem, gegen das sie sich mit dem African Book Festival positioniert.
Ich glaube auch, dass wir uns bewusst machen müssen, dass Protest nicht nur auf der Straße stattfindet, sondern der findet auch auf so Bühnen statt wie unseren oder in solchen Communities, die wir hier erschaffen. Das heißt, auch Kultur hat ja eine Verantwortung.
Die Leiterin des African Book Festival, Stefanie Hirsbrunner. Und mehr Informationen zu den Büchern und zu den Autoren des Festivals gibt's im Netz unter africanbookfestival.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn der italienische Schriftsteller Italo Calvino nicht so früh gestorben wäre, mit 62 Jahren, dann hätte er bestimmt den Literaturnobelpreis bekommen. Das denken so einige, auf jeden Fall die Fans der berühmten Italo Calvino Bücher, Der Baron auf den Bäumen zum Beispiel oder Wenn ein Reisender in einer Winternacht oder Die unsichtbaren Städte. Im Hansa Verlag ist jetzt ein neuer Band mit Texten von Italo Calvino erschienen. Geschriebene und ungeschriebene Welt heißt er. Und der Kritiker Tobias Lehmkuhl hat diesen Band für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Italo Calvino ist schon 1985 gestorben, aber es geht im ersten Text dieses Bandes um Kybernetik und Literatur. Und das könnte ja sehr gegenwärtig sein, weil Kybernetik und künstliche Intelligenz, über die wir gerade so viel reden, das sind ja eigentlich enge Verwandte. Wie gegenwärtig ist denn der Text?
Ja, also da muss ich erst mal sagen, es handelt sich um einen absolut historischen Text. Ursprünglich hat Calvino ihn nämlich für einen Vortrag im Jahr 1967, also vor bald 60 Jahren geschrieben und insofern ist es ein wirklich erstaunlicher Text. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Schriftsteller, welche Schriftstellerin sich seinerzeit mit der Frage automatisch generierter Texte und den Ideen von Computerlinguisten auseinandergesetzt hätte. Calvino arbeitet in seinen Romanen zwar mit fantastischen Elementen, aber er ist nun wirklich kein Science-Fiction-Autor. Also insofern ist es doppelt erstaunlich, dass er so einer damals ja wirklich noch sehr utopischen Maschinenliteratur, nämlich in diesem Text, sehr positiv gegenübersteht.
Und wenn er sich damit beschäftigt, wie Maschinen und Literatur zusammenarbeiten könnten, welche Chancen sieht er dafür?
Also Literatur, sagt Calvino, bestehe ja aus Sprache. Sie entstehe durch die Kombination von Wörtern und eine solche Kombinatorik, also er greift da bis auf Raimundus Lullus aus dem Mittelalter zurück, also könne eine solche Maschine ebenso gut, ne, diese Kombinatorik ausführen, ja, vielleicht sogar besser als ein Mensch. Ohnehin begreift Calvino den Autor als eine aussterbende Art und das 1967, also ein Jahr vor dem berühmten Text von Roland Barthes über den Tod des Autors. Was verschwinden wird, schreibt er, ist die Figur des Autors. Aber dann macht er so eine Art Gegenprobe. Was, wenn Literatur gar nicht aus Sprache besteht, sondern ihre Aufgabe gerade darin liegt, die Grenzen der Sprache zu sprengen und das Unsagbare zu sagen? Na, auch das nehme der künstlichen Intelligenz, sagt er, nicht ihre Berechtigung, denn um sie herum, also um die schreibende Maschine, da schwebten die verborgenen Gespenster des Individuums, der Gesellschaft, der empirische und historische Mensch, das Bewusste und das Unbewusste. Also nicht der Schöpfer, sondern die Wirkung der Schöpfung sei entscheidend. Nicht auf den Autor also kommt es an, sondern auf den Leser.
Und das ist jetzt ein Text in diesem Band, Kybernetik und Literatur. Worum geht es denn in den anderen Texten?
Ja, neben diesem Vortrag handelt es sich vor allem um Texte, die er für Zeitschriften geschrieben hat, für Zeitungen, auch ein längeres Interview über das Thema Paul Klee und die Frage literarischer Aneignung findet sich darin. Sind zumeist auch Texte über das eigene Schreiben, über die Bedeutung etwa, die er den Namen seiner Figuren zuspricht. Ein längerer Essay über fantastische Erzählungen des 19. Jahrhunderts. All diese Gelegenheitstexte sind erstmals jetzt ins Deutsche übersetzt worden, wohingegen der den Band eröffnende Aufsatz über Kybernetik und Literatur bereits in einem Sammelband des Orwell-Jahres 1984 erschienen ist. Er steht ganz am Anfang des neuen Buches nun und er soll es, denke ich, auch irgendwie rechtfertigen.
Und das heißt, die anderen Texte rechtfertigen diesen Band weniger, sind vielleicht auch weniger gegenwärtig?
Als ja, also einiges ist da doch sehr den Moden seiner Zeit verhaftet. So gilt etwa Alain Robbe-Grillet heute nicht mehr so wie noch damals für Calvino als die Speerspitze der Avantgarde. Und auch die Frage des sozialistischen Realismus, die ja einmal weitlich behandelt, würde man heute nicht mehr als so unbedingt relevant einstufen. Aber es gibt immer wieder interessante Beobachtungen und vor allem ein kurzer Text, der den Band beschließt, der gefällt mir besonders gut. Er beschäftigt sich mit dem Motiv der Tränen in der Literatur. Aha. Von einem ganz und gar, wenn man so will, materialistischen Standpunkt aus. 7 Flaschen Tränen heißt er und handelt vor allen Dingen von Märchen, in denen sowas wie Schuld oder auch Leid in der Tränenmenge abgegolten wird. Mhm. Und er erwähnt auch das Aschenputtelmärchen der Gebrüder Grimm, wo ja die Tränen auch so eine magische Funktion haben und die Tränen Aschenputtels auf dem Grab der Mutter einen Zauberbaum erwachsen lassen.
Und dann könnte der Band ja vielleicht noch auf einer anderen Ebene einen Reiz haben, denn Italo Calvino ist ja in seinen Romanen ja auch so ein glänzender Stilist, schreibt ganz verspielt und elegant und komplex. Macht er das hier ähnlich?
Das würde ich nun nicht sagen. Es sind eben Zeitungstexte eher von gedanklicher als sprachlicher Ambition. Aber die gedankliche Ambition ist sehr, sehr hoch. Und er ist ein intelligenter Mann, der eben auch die Theorien seiner Zeit verinnerlicht hat und selbst so eine Art Avantgarde darstellte.
Italo Calvino mit seinem Band Geschriebene und ungeschriebene Welt, aus dem Italienischen übersetzt von Anna und Dietrich Leube, im Hansa Verlag jetzt erschienen mit 160 Seiten. 24 Euro kostet das Buch. Für uns hat es besprochen der Rezensent Tobias Lehmkuhl. Herzlichen Dank.
Straßenkritik.
Hi, I'm Elie. I am from St. Louis.
Ich bin Elie aus St. Louis und gerade habe ich unser Deutschlandmärchen gelesen. Auf Englisch heißt es Our German Fairy Tale von Dinscher Gütjeta. Es ist ein autobiografischer Roman, der erzählt, wie seine Großmutter, Mutter und auch er aus der Türkei in Deutschland ankommen. Sie werden Gastarbeiter genannt. Das war damals die übliche Bezeichnung für Migranten aus der Türkei, Italien und Griechenland. Und es ist sehr interessant zu lesen, wie Dinscher in Deutschland aufwächst und damit klarkommen muss, im tiefsten Westdeutschland Sohn einer türkischen Familie zu sein. Und ich finde, es ist eine sehr intime und besondere Art, wie man dieser Familie begegnet.
I think it's a very intimate and special encounter with his family.
Elie Shirin liest in St. Louis in den USA Our German Fairy Tale von Dinscher Gütjeta. Auf Deutsch ein Deutschlandmärchen. Die deutsche Ausgabe ist im Mikrotext Verlag erschienen mit 216 Seiten. Für 25 Euro ist das Buch hier bei uns zu haben. Und in diesem Monat, da werden alle unsere Straßenkritiken ausnahmsweise aus den USA kommen. In wenigen Wochen werden die USA 250 Jahre alt. Und vor diesem Jubiläum, da schauen wir hier bei Deutschlandfunk Kultur genauer auf dieses Land, eben bei uns auch auf die Literatur und das Lesepublikum in den USA in unseren Straßenkritiken unter anderem. Der Schriftsteller Rafik Shami, der hat eine Art Countdown für sein Werk ausgerufen. Er ist jetzt 80 Jahre alt und Rafik Shami hat angekündigt, dass er aus Altersgründen nur noch 2 Romane veröffentlichen will. Und jetzt ist sein vorletzter Roman erschienen, laut seiner Ankündigung. Das Mosaik der Frauen heißt er. Der Roman ist inspiriert von Rafik Shamis Zeit als Doktorand, also als junger Mann in Heidelberg. Damals hatte er einen lukrativen Nebenjob, ein reicher, sehr alter Araber hat ihn fürs Dolmetschen im Heidelberger Krankenhaus bezahlt. Das Mosaik der Frauen ist auch als Hörbuch erschienen und das stellt Tobias Wenzel jetzt vor. Er beginnt mit einem entscheidenden Ausschnitt.
Ich bin ein Mann, der ganz und gar von den Frauen geprägt wurde,
erzählt der unheilbar kranke Syrer Nadim Suri, während er im Bett eines Heidelberger Krankenhauses liegt.
Ich bin wie ein Mosaikbild aus vielen bunten Steinen zusammengesetzt. Die eine hat nur einen Stein, eine andere mehrere Steine gesetzt. Mal war es eine entscheidende Farbe, mal nicht.
Zuhörer am Krankenhausbett ist Said Mardini. Der Schriftsteller stammt ebenfalls aus Damaskus. Said wurde gerufen, weil Nadim so faszinierende Geschichten erzählt, dass das Krankenhauspersonal an seinen Lippen hängt und die anderen Patienten vernachlässigt. Tagelang hört Said Nadim zu. Während Scheherazade in Tausend und eine Nacht jede Nacht eine neue Geschichte erzählt, um am Leben zu bleiben, erinnert sich Nadim, bevor er stirbt, jeden Tag an eine Frau, die sein Leben geprägt hat. An seine frühe Liebe Samira, die in Damaskus getötet wurde. Von ihr hat Nadim Folgendes gelernt.
Das Leben in diesem Land beruht auf 2 Säulen. Angst und Lüge, begann sie. Die Angst zwingt die Menschen zu lügen. Und die Lüge ist die beste Stütze der Herrschaft. Alle belügen alle. Die Wahrheit ist ein Juwel, doch wer sie besitzt, lebt gefährlich.
Nadims noch größere Liebe Salma stirbt, nachdem sie ihn vor dem Geheimdienst rettet. Sie veranlasst, seine Beerdigung zu inszenieren. So gelingt Nadim Anfang der 70er Jahre die Flucht aus Syrien und, wie einst Rafik Shami, ein Neuanfang in Heidelberg. Großartig, wie Shami seine Hauptfigur Nadim dann von seinen deutschen Frauen erzählen und mit viel Humor die kulturellen Unterschiede aufzeigen lässt. Etwa, wenn die Mutter einer Freundin Nadims sagt, sie komme bei ihm in einem Monat vorbei.
Die Deutschen kündigen ihren Besuch ja immer lange im Voraus an, damit der Gastgeber sich monatelang darauf freuen kann. Mich wundert es nicht, dass mancher Gastgeber im Augenblick des Besuches dann keine Freude mehr übrig hat und mit schlechter Laune an der Tür erscheint. Die Araber als altes Volk wissen das, deshalb erscheint ein Gast dort so plötzlich. Mancher Besuch gleicht eher einem Raubüberfall. Da bleibt einem Araber gar nichts anderes übrig, als sanft zu lächeln und den Gast großzügig zu bewirten, um sein Leben zu retten. Von wegen Gastfreundschaft.
Sprecher Wolfgang Berger bewahrt mit seiner ruhigen, sonoren Stimme eine gewisse Distanz zum Text. So lässt er den Hörern mehr Freiheit, um sich sehr persönlich in die großen und die unzähligen kleinen Geschichten einzufühlen. Das viele Abschweifen hat nicht etwa eine ermüdende, sondern eine wunderbar bereichernde Wirkung. Am Ende dieses Hörbuchs trägt man einen regelrechten Schatz an Lebensweisheiten, berührenden Geschichten und skurrilen Anekdoten in sich. So vereinbart ein katholischer Pfarrer in einem syrischen Dorf mit seinen Gläubigen eine Regel für die Beichte. Wer Ehebruch begangen hat, solle das Wort nicht aussprechen, um durch dessen Klang die Kirche nicht zu beflecken. Stattdessen sollten sie sagen, sie seien draußen gestürzt.
Das ging eine Weile sehr gut. Plötzlich aber starb der Pfarrer. Ein Nachfolger kam und wunderte sich, dass die Menschen in dieser Stadt dauernd ausrutschten und hinfielen. Er ging zum Bürgermeister und bat ihn, die Straßen und Bürgersteige reparieren zu lassen, um diese Unfälle zu vermeiden. Der Bürgermeister lachte und konnte gar nicht mehr aufhören. Das ärgerte den neuen Pfarrer. »Was gibt es da zu lachen? Das ist doch nicht witzig. Deine Frau ist in dieser Woche zweimal ausgerutscht.«
Das Mosaik der Frauen ist ein Meisterwerk in der orientalischen Erzähltradition und ein fantastisches Hörbuch.
Auch war ja der arme Bürgermeister, denke ich, dann noch mit seiner zweimal ausgerutschten Frau. Rafik Shamis Mosaik der Frauen ist als Hörbuch bei Steinbach sprechende Bücher erschienen und kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Flix, ich bin Comiczeichner und mein Buch des Lebens ist Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Das ist ein Buch, was ich sehr früh in meinem Leben habe lesen dürfen, beziehungsweise noch viel besser, ich habe es vorgelesen bekommen, nämlich von meinem Vater. Da muss ich so ungefähr 8 Jahre alt gewesen sein. Und irgendwann hat er dieses Buch mit diesem rot glänzenden Einband aus der Bibliothek mitgebracht und ich dachte, die unendliche Geschichte? Wie lange soll das gehen? Wie lange will Papa jetzt vorlesen? Und dann fing er an und schlug die Seiten auf und dann ging es schon direkt los mit Bastian Balthasar Buchs, einen Namen, den ich bis heute nicht vergessen habe, genauso wie Karl Konrad Koriander, den Buchhändler, dem Bastian eben besagtes Buch stiehlt, sich dann wie ein Dieb fühlt und auf dem Dachboden seiner Schule verschwindet, in das Buch versinkt und naja, versinken ist ja in dem Fall wirklich wortwörtlich zu nehmen. Er taucht in die Geschichte ein, es geht los im Haulewald, wo sich die Boten treffen, weil in diesem Land, in Phantasien, das Nichts ausgebrochen ist. Eine Fläche, die aussieht, als ob man blind geworden sei. Ich konnte es mir vorstellen und gleichzeitig nicht vorstellen, aber dass es eine Gefahr sein würde für so einen Ort wie Phantasien, dieses fantastische große Reich, das war mir sofort klar. Ich war gefangen, ich war gefesselt von dieser Geschichte und bin mit den Boten auf die Reise gegangen zum Elfenbeinturm, zur kindlichen Kaiserin, dann auf die Suche nach Atreyu, der finden sollte, wer Phantasien retten konnte. Und irgendwann, als ich begriffen habe, dass es ja nur Bastian sein kann, Bastian, der auf dem Dachboden sitzt, vor dem Buch, dachte ich, Bastian und ich, wir machen das zusammen, weil nur ich, wenn ich das lese, wird Bastian das machen können. Und irgendwann taucht ja das Buch, wie vielleicht die Erwachsenen wissen, in sich selber auf, was ich damals vorher noch nie erlebt hatte. Und auf einmal war ich selber wie in dieser Geschichte mit drin. Inzwischen bin ich selber Vater und habe diesen Teil auch meinen eigenen Kindern vorgelesen. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass diese inzwischen 40 Jahre alte Geschichte immer noch funktioniert und auch bei der jungen Generation immer noch trägt. Ich glaube, Phantasien lebt für immer, weil die Grenzen Phantasiens sind nicht außen. Die Grenzen Phantasiens sind innen.
Die unendliche Geschichte von Michael Ende, ein Buch seines Lebens für den Comicautor und Schriftsteller Flix. Und das hat er uns vorgestellt hier am heutigen Internationalen Kindertag.